Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katerfrühstück, dem Gedankenpodcast für wilde Freigeister, KünstlerInnen und Menschen, denen das hochsensible Temperament innewohnt. Katerfrühstück zieht nun seine Kreise und ich freue mich besonders, dass es Zuwachs gibt. Katerfrühstück hat einen Supporter. Und bevor ich beginne, ins Thema einzusteigen und meinen heutigen Gast vorzustellen, möchte ich euch meinen heutigen Supporter vorstellen. Es ist Kamandala. Gebt eurem Zuhause eine orientalische Note und macht es noch mehr zu eurem Wohlfühlort. Kamandala bietet euch dazu eine breite Auswahl an wirklich eindrucksvollen und dazu fair gehandelten indischen Wohnaccessoires. Ihr findet dort Vorhänge, Teppiche, Traumfänger, Kissen und Gebetsfahnen. Mit ihren Wandtüchern setzt ihr ganz individuelle Akzente und Statements. Oder ihr versteckt einfach darin eure schönsten Stücke, weil sie einfach zu schön sind, um von jedem gesehen zu werden. Was macht Kamandala nun so besonders? Sie handeln fair und achten auf eine faire Entlohnung der indischen Zulieferer und auch ihrer MitarbeiterInnen. Ihre Produktpalette ist in den Rohstoffen nachhaltig und seit einem Jahr versenden sie auch klimaneutral. Bis zum 31. Mai bekommt ihr nun 10% exklusiven Rabatt auf alle Artikel. Gebt dazu bei eurer Bestellung einfach den Code KATERFRÜHSTÜCK10 ein. Den Link und den Code findet ihr dann auch noch einmal in den Shownotes. Aber nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Edmund Retzel. Er ist Mentor, Coach, er ist erfolgreicher Unternehmer, Foto- und Videograf und auch nicht zuletzt Buchautor. Mit seinem Unternehmen verhilft er FotografInnen, ihre Dienstleistungen strategisch zu vermarkten und ist damit im deutschsprachigen Raum sehr erfolgreich. Wie er das anstellt und worin er seine Berufung sieht, das wird er uns heute womöglich verraten. Wir kennen uns beide persönlich und es ist eine wunderbare Voraussetzung, auch mal ins Persönliche zu gehen. Somit haben wir die Möglichkeit, einen Edmund Retzel auch als Familienmensch kennenzulernen, hinter die Kulissen zu schauen, was sind seine Passionen, wofür brennt er wirklich? Und genau das kann er uns selbst erzählen. Also herzlich willkommen, Edmund Retzel.
Ja, vielen Dank, mein lieber Kosch. Danke auch für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Edmund, wie oft hast du heute schon auf dein Handy geschaut, du als Businessmensch?
Oh, bestimmt schon. Also es ist jetzt knapp 10 Uhr. Ja, ich würde so schätzen, so 5 Mal schon mittlerweile, ja.
Ach, das geht doch noch. Da bin ich ja fast mehr drauf als du. Das gehört ja, das halt geht. Einfach auch zum Morgenritual dazu, dass du, bevor du ins Büro kommst, schon im Grunde checkst, so wie du sagst, in meinem Aufbau der Technik hast du gesagt, okay, ich Skype hier noch ein bisschen rum.
Genau, ich schaue natürlich, ob irgendwelche freien Termine oder irgendwas passiert ist, weil ich habe jetzt zum Beispiel einen Termin mit dir gehabt und bereite mich natürlich dementsprechend auch darauf vor und schaue natürlich, hey, hat mein nächster Terminpartner vielleicht was geschrieben, passt noch alles oder wird das verschoben, ne, dass ich dann auch dem Planung dann weitergehend vorgehen kann. Weil wenn jetzt zum Beispiel du geschrieben hast, hey, ich stehe noch im Stau oder da ist was passiert, dann kann ich schon mal weitersehen, wie ich den Termin dann vielleicht anderweitig mit anderen Kunden oder sowas dann fülle, damit die Zeit natürlich dann auch gut umgesetzt wird.
Also ist Effizienz eines deiner knackenden Worte, wenn es ums Geschäftliche geht?
Ja, ganz wichtig.
Worauf könntest du im Leben so überhaupt gar nicht verzichten?
Wenn ich jetzt nur eine Sache nennen dürfte, würde ich wahrscheinlich das Internet sagen. Wir alle nutzen das Internet. Es gibt viel Positives, viel Negatives natürlich, dass viele sich auch davon so abhängig machen. Ich ein Stück weit ja auch. Aber es gibt, finde ich, der Menschheit viel, viel mehr, weil wir einfach sehr stark vernetzt sind. Wir Zugang zu Informationen haben, die es damals überhaupt nicht gab oder nicht zur Verfügung standen in der Form. Und wo dann noch im Mittelalter die Leute irgendwelche Brieftauben oder den Boten losschicken mussten, kann man jetzt einfach ja in 5 Sekunden mit deiner Oma auf der anderen Welt irgendwie miteinander sprechen oder schreiben. Ich finde das schon eine sehr, sehr starke Entwicklung. Aber jeder Mensch muss natürlich selber entscheiden, wie er das nutzt. Es ist ja wie ein Messer, ne? Also man kann mit einem Messer Gutes tun, man kann mit einem Messer was Böses tun, ne? Ob du jetzt ein Brot schmierst oder um eine Person losgehst. Genauso ist es auch mit dem Internet. Du kannst halt Gutes tun damit und auch was Schlechtes.
Bis hin, dass es toxisch werden kann.
Genau.
Da kannst du auch fast Bände sprechen. Du bist ja auch Buchautor und vielleicht hast du auch darüber vor, mal zu schreiben. Wir kommen zu deinem Buch auf jeden Fall nochmal oder überhaupt zu dem Neuesten. Dein berufliches Leben läuft ja in der Tat wirklich erfolgreich, wenn man versucht, dich zu recherchieren. Viele Informationen gibt es nicht. Also du lässt auch wenig zu, an der Person Edmund Retzel nach außen zu bringen. Es geht dir tatsächlich um dein Business. Mhm. Und auch auf deiner Webseite edmundretzel.de findet man eher ja Motivation zum Geschäftlichen als Informationen über dich als Person. Mhm. Also, das war eigentlich so der Impuls, dich heute ins Gespräch zu bitten, um den Menschen Edmund Retzel ein wenig vielleicht transparenter zu machen, so dass die Hörer, Hörerinnen die Möglichkeiten haben, mal dahinter zu schauen. Was ist das für ein Typ? Wie tickt der Mensch? Weil wir können natürlich 1000 Stunden über Business sprechen und über den Spirit. Vielleicht tickt es auch noch mit rein, ganz klar. Du bist nun mal auch, ich glaube, 24/7 mit deinem Geschäft beschäftigt. Und ich würde dich vielleicht als erstes fragen, bleibt dir da eigentlich noch Zeit für den privaten Space, für den privaten Edmund?
Ja, erstmal natürlich vielen Dank auch für die Möglichkeit hier, auch mal vielleicht ein bisschen was Persönliches zu sagen. Zum einen ist es natürlich gewollt, diese Außenwahrnehmung von mir zu haben, dass es sich natürlich primär ums Business geht und der Business-Mentor, der Business-Coach dahinter, weil ich natürlich auch, ich würde mich jetzt noch relativ jung betrachten, aber ich bin an sich schon 31. Mhm. Die Leute, wenn sie mich sehen, ich komme aus dem asiatischen Bereich, also meine Mutter kommt aus den Philippinen, mein Vater Deutscher und die Asiaten sehen ja alle relativ jung aus. Ne? Das heißt, viele Leute schätzen mich auch auf 22 oder so, weil ich halt diesen asiatischen Touch habe. Und das ist, sage ich mal, natürlich im Businessbereich nicht so fördernd, wenn die Leute denken, ah, der ist ja so jung. Die wollen natürlich mit jungen Leuten keine Geschäfte machen, weil sie natürlich dann im Hinterkopf haben, ja, okay, wenn er so jung ist, hat er keine Erfahrung oder sowas. Ne? Und deswegen will ich natürlich diesen Schein nach außen wagen, hey, hier geht's um Business, es geht nur um Business und das auch die Leute vermitteln. Weil ich persönlich finde es sehr, sehr wichtig, gerade auch, es gibt sehr, sehr viele Business-Mentoren und Coaches da draußen, auch im Fotografenbereich. Ich finde es ein bisschen doof, wenn die für eine Sache stehen, ne, das ist ja, was ich meinen Kunden auch beibringe, sich zu positionieren, für eine Sache zu stehen, für eine Sache zu kämpfen. Und dafür auch als Experte wahrgenommen zu werden. Deswegen sprechen wir zum Beispiel auch heute, weil man mich ja auch als Experte im Fotografen- und Videografenbereich wahrnimmt. Und wenn dann andere Coaches, was weiß ich, dann eigentlich auch Fotografen-Coaches sind, aber dann irgendwie zeigen, wie sie, was weiß ich, Spiele spielen den ganzen Tag oder irgendwas im Garten aufbauen oder sowas, das finde ich verwischt so ein bisschen eigentlich, was er darstellen will online. Was er für eine Privatperson ist, ist ja für jeden, also ich spiele ja auch gerne, also ich gehe auch gerne nach Hause und zock mal eine Runde oder sowas, aber das müssen ja meine Kunden nicht wissen, weil das so ein bisschen auch die Wahrnehmung kaputt macht, hey, der Edmund, der bringt mich hier voran.
Ja, und das kann ja in deinem Duktus passieren, also das heißt, wenn du in Social Media dich als privaten Edmund Retzel präsentierst, kann es ja auch um Urlaube gehen, vielleicht musst du jetzt nicht gerade dein Essen fotografieren, aber
genau, ja.
So, dass man sich fragt, ja, wie gestaltet er so seinen Alltag? Ich meine, du fokussierst dich auf Fotografinnen und Videografinnen. Das ist ja auch neu für dich oder neu reingekommen vor ein paar Jahren dazu, ne, addiert.
Mhm.
Und du weißt es besser als jeder andere, dass du viele Künstler dabei hast. So, und die natürlich auch mit den Sinnen durch die Welt gehen. Das heißt also, denen ist es auch wichtig zu schauen, Wie fühlt sich das an, zum Beispiel jetzt in dem Kontext mit dir, mit ihm zu arbeiten? Was ist das für ein Typ? Wie schwingt der so? Ich glaube, das wäre vielleicht eine Attitüde, die man so mit reinbringen könnte. Wobei, ich muss dazu sagen, ich bin ähnlich wie du. Ich halte mich sehr zurück mit meinem, nicht mal privaten, mit dem, wie ich persönlich in meiner freien Zeit umgehe jetzt vielleicht zum Beispiel. Also das findet bei mir gar nicht statt. Wenn ist es im Kontext Musik, dass ich da mal irgendwie ein Videoschnipsel poste mit Musikerkolleginnen, so. Von daher kann ich das nachvollziehen. Das war jetzt auch so mehr oder weniger ein Akzent dahingehend, vielleicht doch mal den Finger drauf zu legen, weil es, wie ich es gerade sagte, auch sensible Menschen sind, KünstlerInnen, die vielleicht so ein Fädlein brauchen für die Person Edmund Retzel.
Genau, ja. Deswegen gibt es mich ja auch eigentlich, weil viele Fotografen und Videografen sich auch eher so als Kreative und Künstler sehen und denen fehlt halt so das Geschäftliche, wo ich dann halt reinkomme und gewisse Zahlen halt mit reinbringe, sei es darum, wie die Angebote geschrieben werden müssen, sei es darum, wie man richtige Kaufverträge macht, sei es darum, Verbindlichkeiten zu haben und nicht so nur in den Tag hineinzuleben, was alles schön und gut ist. Aber letzten Endes geht es ja auch in der Fotografie oder Videografie darum, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, seine Familie weiterzubringen, seine Kinder, sein Haus und alles bezahlen zu können. Und da ist es halt wichtig, nicht nur sozusagen in den Tag hineinzuleben, sondern wirklich ein Geschäft aufzubauen, was auch Substanz hat. Ne? Und da kombiniere ich halt beides. Also zum einen diese kreative und diese schöne Art mit den Menschen, weil es sind ja, weißt du, durchweg die kreativen Leute und auch gerade die Fotografen, Videografen, deswegen bin ich auch in dem Bereich, weil ich auch selber aus dem Bereich komme, das sind alles sehr herzliche Menschen. Und auch so wie wir heute sprechen, das macht Spaß. Mhm. Ja, man umgibt sich gerne mit den Leuten auch. Und wie gesagt, diesen Leuten will ich halt auch helfen, den Geschäftssinn zumindest für gewisse Zeiten immer zu aktivieren, zu wissen, okay, jetzt geht's halt ums Business. Ne? Das ist wichtig, das muss gemacht werden. Und dann, ja, wenn das erstmal steht, dann kann man wieder weiter kreativ sich ausleben und weiter den Flow fließen lassen, sage ich mal.
Es ist aber, wenn wir schon dabei sind, ja auch so, wenn man Informationen darüber haben möchte, also was dein Business Coaching betrifft, kommt man relativ, also man kommt einfach nicht weit. Und Informationen darüber, worum es in dem Coaching gehen kann, also natürlich hast du Headlines, ganz klar, aber ich sag mal, der Content, der schwingt nicht mit rein, also den findet man nicht, der bleibt safe, der bleibt absolut verschlossen. Ist es so eine Strategie von dir zu sagen?
Ja, tatsächlich schon, ja.
Ich habe da ein fixes Programm, was, wie du auch so schön sagst, mein Lieber, hundertprozentig funktioniert. Komm zu mir und dann öffne ich den Safe.
Tatsächlich, ja. Also wenn man sich mehr beschäftigt, dann weiß man schon, was passieren wird. Es ist schon sehr transparent, wenn man sich so ein bisschen mehr mit beschäftigt und auch den YouTube-Kanal schaut. Also es kommen ja über 3 Videos die Woche raus, was eine schon eine sehr hohe Schlagzahl ist. Ja. Und regelmäßig Kundeninterviews. Jetzt kam vorgestern erst das Interview mit Paul Harbert, einem Kunden von mir, raus. Und da sprechen wir natürlich schon intensiver darum, ne? Was passiert so im Coaching? Was machen wir, was setzen wir um? Also anhand der ganzen Videos, sind glaube ich schon über 350 Videos auf meinem YouTube-Kanal. Wenn man sich die reinzieht, dann weiß man natürlich schon, wie tickt eigentlich der Edmund, wo geht's hin? Aber da auch primär nur, wie gesagt, ums Business, um natürlich auch die Kunden zu schützen. Kein Free-Content, wie es direkt umzusetzen ist. Ne? Also ich erzähle, wie man quasi denken muss, ja, was für eine Handlungsweise man haben sollte und wie das Gefühl ist, wenn man es geschafft hat, ja, um die Motivation zu fördern. Aber um meine Kunden zu schützen, die natürlich auch bereit sind, dafür endlich mal Geld in die Hand zu nehmen und stark voranzukommen, die sollen auch natürlich diese Exklusivität haben, nur die Inhalte des Coachings zu haben. Ne? Weil wenn das sozusagen einfach Free Content rausgeballert wird und jeder das sozusagen frei umsetzbar hat, dann hat ja auch der Kunde dementsprechend nicht diesen Mehrwert, sich in einen exklusiven Bereich sozusagen einzukaufen. Ne? Das ja, ist ja der Mehrwert, den er daraus bekommt.
Edmund, du hast keine Ausbildung. Du hast es also Learning by Doing dir raufgeschafft und dich so aufgebaut innerhalb von 5, 6 Jahren. Ne? Ist das so?
Ja, ganz genau.
Jetzt habe ich gelesen, dass du gelistet bist beim Bundesamt für Wirtschaft als Berater.
Richtig.
Wie kam es dazu? Denn der Weg dorthin gelingt einem ja eigentlich nur durch eine Lizenz, durch eine Beraterlizenz.
Genau, die habe ich auch. Um da vielleicht ein bisschen weiter auszuholen. Also ich habe 2009 selber angefangen mit der Fotografie, war da noch in einem Hauptjob in einer Zeitungsdruckerei und war nebenbei auch Tanzlehrer. Also sozusagen diese 3 Punkte.
Das wollte ich so ein bisschen aufbauen, dass du da noch aus einer künstlerischen Seite kommst.
Ja, kein Problem. Das können wir später.
Hip-Hop und Dance betrifft.
Können wir später noch weiter vertiefen. Ja, genau. Letztlich natürlich bei der Tanzszene. Also das war so der erste Schritt der Tanzkreativität. Mein Bruder hat damals bei der Castingshow Popstars on Stage gewonnen und da heißt Darren Drake Baldrick. Das war die einzige Castingshow, wo es um Sänger und Tänzer ging. Und er war Tänzer, hat dort gewonnen. Und wie es mit dem kleinen Bruder natürlich so ist, ja, voll cool, was der große Bruder macht, mache ich auch. So bin ich halt Tänzer auch hobbymäßig geworden. Und was machen natürlich Tänzer? Die wollen zeigen, wie cool sie sind, ihre Bewegung und so. Mhm. Und wurde dann relativ schnell auch selber Tanzlehrer. Und wollte natürlich auch aufnehmen mit meiner Tanzgruppe, hey, wie sind die Bewegungen? Nicht nur das auch anderen zu zeigen, sondern auch sich selber zu verbessern. Und da musste ich natürlich dann in der Kameratechnik um einiges sich verbessern, weil damals war die Kameratechnik nicht so gut wie heute, wo man da einfach meistens jetzt schon teilweise Auto einfach einstellen kannst und dann sieht es trotzdem noch top aus. Und natürlich dann, wie es die Tänzer haben wollen, irgendwie dunkel mit schönen Lichteffekten und dann bewegen sich die Tänzer auch noch schnell. Also da musste ich einiges in Kamerawissen erstmal investieren. Das war aber mir gar nicht bewusst, dass ich sozusagen mich da so tief eintauche, sondern es war eigentlich so ein notwendiges Mittel, um ja diese Tanzbewegung richtig gut aufzunehmen. Letztendlich, ich war im Hauptjob so unzufrieden, nicht weil mir die Arbeit nicht gefallen hat, sondern wegen Schichtarbeiten. Also ich habe in Schicht gearbeitet, weil die Zeitung kommt ja früh am Morgen raus. Das heißt, man arbeitet sehr oft in der Nacht. Auch an Feiertagen kommt die Zeitung raus. Das heißt, du arbeitest auch an Feiertagen. Wir haben meistens immer auch sonntags schon begonnen. Das heißt, du hattest keine Zeit für Freunde, keine Zeit für Familie. Das geht auch, sage ich mal, auch wenn das andere vielleicht irgendwie mit sich übereinstimmen können. Es geht auf die Psyche und auf den Körper, ne? Weil der Mensch ist ja nicht dafür gemacht, immer nah abends zu arbeiten.
Ja, zumal das ist das eine. Und ich denke, du bist auch jemand, der so tickt, sein eigenes, und das zeigt es ja auch über die Jahre, sein eigenes Business dann doch anzugehen und mehr für sich zu arbeiten und den Erfolg aus sich selbst herauszuschöpfen als from 9 till 5 oder in dem Falle sogar Schichtarbeit über Jahre zu machen.
Genau. Und um da einfach rauszukommen, habe ich überlegt, okay, wie kann ich sozusagen selbstständig mir was aufbauen, um aus dieser Haupttätigkeit rauszukommen? Und habe erstmal mit einem Online-Shop begonnen. Ich habe große Mengen an Waren aus China, Asien importiert und die hier in Deutschland vertrieben. Und da musste ich mir die Frage stellen, okay, wie mache ich das jetzt mit meinen Produktfotos? Gebe ich die ab oder mache ich die selber? So, weil ich schon so viel Erfahrung hatte.
Wir haben jetzt so ganz viele Positionen, Edmond, die wir erstmal bündeln müssen. Für dich scheint es jetzt ganz klar zu sein. Da gibt es den Tanz, da gab es damals das sich herausarbeiten aus der Schichtarbeit. Mhm. Und nebenher erzählst du, hast du schon Produktfotografie gemacht. Also du warst da im Grunde schon Tausendsasser und eigentlich da schon sehr kreativ in der Richtung, dass man sehen konnte, okay, das geht bei dir in eine andere Richtung als die Schichtarbeit durchzuziehen, sondern da war schon ganz viel im Pool.
Ganz genau, ja.
Das muss ich jetzt einfach nochmal ganz kurz ransortieren für unsere HörerInnen, dass es da ja schon vor 5, 6, 7 oder in 2009, sagst du, war das vor 10 Jahren.
2009 habe ich mit der Fotografie begonnen, also mit Tanzen auch. Und mit der Produktfotografie habe ich dann 2016 richtig durchgestartet, um aus dem Hauptjob dann halt rauszukommen. Mhm. Als dann sozusagen mein Einkommen groß genug war durch den Online-Shop und durch Produktfotos, habe ich mich sozusagen dann auch in die Selbstständigkeit gewagt, weil ich dann auch mehr Einkommen hatte. Da war halt die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? Viele meiner, wie du ja selber wahrscheinlich oder wie die ganzen Zuschauer ja auch ähnliche Leute wie eins selbst immer umgeben. Das heißt, du bist ja auch Fotograf oder DJ. Du kennst mit Sicherheit viele Fotografen, viele DJs. So kannte ich natürlich auch viele Online-Shop-Besitzer und viele Markeninhaber. Mhm. Die haben natürlich dann gefragt, hey, coole Bilder, wer hat die dann gemacht? So habe ich gesagt, ja, habe ich gemacht. Also wie man es unter Freunden macht, erstmal kostenfrei auch anbieten. Habe ich gesagt, hey, kein Problem, kann ich für dich auch machen. Ne, es war so ein Geben und Nehmen, die haben mir bei den Texten geholfen oder dort und ich habe denen Bilder gemacht. Und dann wurden deren Bilder sehr schnell zu Bestsellern. Und die waren so begeistert und haben gesagt, ey Edmond, das ist so gut, da musst du mehr daraus machen. Mhm. Dann habe ich ein eigenes Produktfotogeschäft gestartet, was relativ schnell durch die Decke stieß und musste mir dann sozusagen Hilfe holen. Und habe mir da dann jemanden eingestellt, der halt für den Kundensupport tätig war, das heißt die Anfragen bearbeitet hat, jemand, der dann die Bilder bearbeitet hat, Designer, mhm, und Fotografen schlussendlich, dass ich mich dann sozusagen aus dem operativen Geschäft halt herausziehen konnte. Dann bin ich in so ein tiefes Loch gefallen. Weil ich sage mir das immer so, beziehungsweise ich erkläre mir das so, dass ein Mensch im Leben immer eine gewisse Aufgabe sucht oder eine gewisse Aufgabe erledigen will. Deswegen ist meistens auch so, dass viele, die in die Rente steigen oder relativ alt sind und dann in die Rente gehen und keinen Job mehr haben, dass viele ältere Leute Herrschaften auch sehr schnell verscheiden, weil sie sozusagen keine Aufgaben hinterhergehen und dann so ihren Lebenssinn so ein bisschen verlieren. Und so war das bei mir auch.
Hilf mir doch mal ganz kurz, das zu verfolgen. Du warst ja gerade in der Charge, dein Business aufzubauen, also das, was auch so eine Herzenssache war, was ja aus dir so emotional herausgesprungen ist, mit der Fotografie oder mit der Stockfotografie sozusagen Geld zu verdienen. Und was war jetzt so der Punkt, dass für dich irgendwie so ein Overload war, dass du sagst, da bist du in so ein Loch gefallen, vielleicht emotionales Loch, vielleicht auch, dass du gespürt, also ich schieße ja schon vor, dass du gespürt hast, nee, das ist doch nicht das, was ich im Leben erreichen wollte, weil es einfach nicht direkt unmittelbar mit mir zu tun hat.
Also damals war sozusagen der Hauptpunkt zu sagen, ich möchte Zeit mit meiner Freundin verbringen, weil ich habe sie ja durch die Schichtarbeit nur gesehen zum bei der Tür beim Vorbeihuschen, ne, weil ich hatte ja immer abends Arbeit und sie ja tagsüber. Sie hat sich hingelegt, ich bin aufgestanden und andersherum, also wir hatten ja kein Leben mehr. Mhm. Und da kam ja diese Motivation überhaupt zu sagen, ich muss was Eigenes machen, damit ich den Tag mit ihr verbringen kann. Ja, also ganz normale geregelte Arbeitszeiten, um einfach eine schöne Zeit mit Familie und Freunden zu haben. Wo das dann sozusagen geschafft wurde und ich dann auch täglich sozusagen dann die Zeit hatte mit ihr, war sie ja trotzdem auf der Arbeit. Und wir hatten dann ganz normal, wie es die meisten Paare haben, dann abends die Zeit gemeinsam verbracht, bis sie dann zur Arbeit gegangen ist. Bin aber selber dann trotzdem mir in so ein Loch gefallen, weil ich halt keine eigene Aufgabe mehr sozusagen hatte, der ich nachgehen sollte. Und also hatte dann aber...
Du hast in der Zeit dein Geschäftliches auch vernachlässigt. Ist das richtig? Habe ich das so verstanden, dass du dann...
Nee, tatsächlich nicht, weil das lief ja dann operativ, weil ich hatte ja die Mitarbeiter eingestellt, die haben das ja alles ja durchgeführt. Ich war dann tatsächlich wirklich nur so, wenn mal eine wichtige Frage war, wenn mal was Neues aufkam, habe ich die beantwortet, aber sonst war da ja nichts, wo ich eingreifen musste. Ja. Und dann war die Frage, okay, was mache ich jetzt? Und da hat mich ein befreundeter Fotograf mal gefragt, ob ich ihm das zeigen kann, wie das funktioniert. Weil bei ihm, er macht mega tolle Fotos, ist atemberaubend in seiner Arbeit, aber hat halt keine Kunden. So, und er musste damals auch in so einem Werkstattladen arbeiten, wo er halt mega unzufrieden war und doch von den anderen Kollegen wie gemobbt wurde und so, weil er natürlich als Kreativer so ein bisschen anders auch so ist. Und dann habe ich ihm geholfen, halt auch über den Online-Weg Kunden zu gewinnen. Und der war halt einfach dementsprechend so dankbar und herzlich, dass er da rausgekommen ist. Was mir einfach auch selber so ein bisschen die Bestätigung gegeben hat oder mir auch was gegeben hat, wo ich gesagt habe, das ist, was ich machen möchte. Ja, also ich möchte anderen Leuten auch helfen, wirklich einen Impact zu haben. Also das hat einen großen Impact auf die Leute, auf deren Familien, auf deren Kinder und so weiter, dass ich sagen kann, das ist das Größte, was ich sozusagen das an Wert schaffen kann. Und das will ich weiter ausbauen.
Du hast so wunderbar transparent auch erzählt, wie bei dir alles angefangen hat. Und wie würdest du deinen Weg beschreiben bis heute? Also vielleicht auch aus so einem emotionalen Blickwinkel, wie er für dich war und wie er für den heutigen Zeitpunkt ist, wenn man das so abwägt. Wie war der Weg bis zum heutigen Zeitpunkt?
Der Weg bis zum heutigen Zeitpunkt war sehr steinig, also sehr schwierig. Also gerade wo ich ja noch einen Hauptjob hatte und parallel das aufbauen musste, man muss sich halt vorstellen, man ist normalerweise vom normalen Alltag sowieso irgendwie gebeutelt und fällt abends ins Bett, wenn man einfach ganz normalen Hauptjob hat und sein ganz normales Leben führt. Und dann parallel weiß der selber, sich noch was aufbauen zu wollen. Das heißt, man arbeitet nicht nur 100%, sondern 130, 150% eine gewisse Zeit lang und man sprintet quasi. Das kann sehr stark einen auslaugen.
Ja, aber du hattest immer vor Augen, dass du eines Tages dich von deinem ersten Job lösen wirst. Das war schon auch so eine Art Ziel, dass du warst. Ich baue das aus so einem safen Background heraus auf. Ist natürlich nur 130, wie du sagst, prozentige Belastung. Vielleicht auch mal 200%. Was natürlich mit reinspielt, ist das, was du sagst, dass das private, familiäre hinten runterfällt, wenn man nicht drauf achtet. Da hast du offensichtlich ein gutes Austarieren geschafft und bist heute an dem Punkt, ich habe dich vielleicht gerade unterbrochen. Ich weiß es nicht.
Gar kein Problem. Also war schon bei mir immer so im Kopf, dass ich gedacht habe, okay, ich mache lieber jetzt nochmal Vollgas und habe danach eine tolle Zeit. Ja. Also wie der schöne Spruch kommt, erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Ja. Weil jetzt habe ich ja die Zeit. Jetzt kann ich mir das frei einteilen. Jetzt arbeite ich mit den Menschen, mit denen ich zusammen Lust habe. Jetzt ist meine Freundin bei mir hier im Unternehmen. Wir sehen uns 24/7. Das einzige Mal, wenn ich sie nicht sehe, ist, wenn ich auf Toilette gehe oder so. Das ist ja das, was ich wollte. So, und das habe ich erreicht. Ach so. Und das ist das Schönste überhaupt. Genauso wollte ich das ja auch haben.
Man sagt ja auch, wenn man lang mit jemandem zusammen sein möchte, sollte man nicht zusammenarbeiten. Gilt das für euch auch oder habt ihr einen guten Groove zusammen über die Jahre auch gewachsen? Ihr seid ja auch wirklich, ich weiß es jetzt nicht, kann mich nicht reinhängen, 7, 8 Jahre zusammen.
Nee, wir sind schon knapp 11 Jahre zusammen. Ja. Also Beständigkeit, sieht man, ist bei mir sehr wichtig. Ich finde den Spruch gar nicht so passend. Ich weiß auch gar nicht, wie das wieder sich etabliert hat oder ob die Paare sich nicht mögen oder sich nicht lieben, ich weiß es nicht. Weil wenn ich ja eine Person liebe, also für mich ist sie ja die wichtigste Person in meinem Leben. Wenn ich eine Person liebe, dann möchte ich ja nichts anderes, außer sie die ganze Zeit um mich herum haben. Deswegen ist das für mich unvorstellbar, wenn andere Leute sagen, ich kann nicht mit ihr zusammenarbeiten oder ich möchte, kann ich mir vorstellen, 24/7 auf ihr zu hocken. Das kann ich nicht nachvollziehen irgendwie.
Es geht natürlich in die Richtung, dass es auch um Verantwortungen geht, um Dinge, die man tatsächlich permanent besprechen muss und Entscheidungen treffen muss. Das ist also der Abend, die Zeit, in der man zu Abend ist, dann vielleicht doch für die Firma ist, dass man also rund um die Uhr übers Business spricht und letztendlich vielleicht sich auch so Hierarchien entwickeln, die mit in die Beziehung kommen, weil einer ist ja der Entscheider oder die Entscheiderin.
Also beides natürlich. Mhm. Ja, man kann natürlich mit dem Partner immer absprechen, wie es sein sollte. Man kann auch gewisse Zeiten machen, dass man sagt, okay, wir wollen von, was weiß ich, 9 bis 17 Uhr geht es nur um die Arbeit und danach wird nicht mehr über die Arbeit gesprochen. Ja. Samstag, Sonntag nehmen wir uns komplett freie Tage, wo wir gar nicht über die Arbeit sprechen oder in der Woche. Das ist ja jedem Paar selbst überlassen. Wir machen es so, dass wir natürlich öfters mal auch beim Abendessen über die Arbeit sprechen, weil uns das Spaß macht. Also für uns ist ja das hier nicht wie mit dem Gefühl der Arbeit verbunden, sondern das ist ja hier unsere Leidenschaft. Das ist das, was wir machen wollen und das, was uns persönlich auch voranbringt. Das heißt, wenn wir darüber sprechen, erfüllt uns das ja eher, anstatt dass wir sagen, ah, hier kam wieder, was weiß ich, was ein schlechter, jetzt muss ich das die Aufgabe von dem übernehmen, der Chef hat mir das hier nochmal aufgedrückt, jetzt muss ich länger bleiben oder sowas. Das ist ja bei uns nicht der Fall.
Warum machst du das, was du heute tust?
Genau aus dieser Motivation heraus, Leuten wirklich das Bestmöglichste zu bieten und voranzubringen. Falls du das Interview, du hast ja ein bisschen vorher mich recherchiert, hast du das Interview von Paul Harvard, was am Dienstag online kam, gesehen?
Das habe ich leider nicht geschafft, aber gehört von mir.
Kein Problem. Wenn man das sich anschaut, das ist mein Ziel, was ich mit meinen Kunden schaffen will. Er zum Beispiel war in der Pflege oder ist noch in der Pflege. Und in der Pflege ist es ein sehr, sehr harter Job. Also ich kann nicht nachvollziehen, wie der Staat die Pflegekräfte so wenig hat, irgendwie 1,6 netto oder ganz wenig verdient in der Pflege. Und die machen da einen Knochenjob, wenn man sich da vorstellt, dass er die Leute da pflegen muss und so. Das ist schon krass. Und er wollte natürlich auch dementsprechend wie ich diese Motivation heraus, auch mehr für seine Familie zu bieten, was Eigenständiges zu machen, wo die Leidenschaft ist. Wir haben es jetzt gemeinsam geschafft, dass er mit der Fotografie, er ist Hochzeitsfotograf, es geschafft hat, jetzt über 9.000 Euro Monatsumsatz zu erzielen und seinen Hauptjob auf 15 Stunden zu reduzieren erstmal, bis er später dann, also Stück für Stück, dann in die Vollzeitfotografie gehen kann. Und das, also das kannst du dir nicht vorstellen, aber mit diesen Augen, die er hier saß, diese Herzlichkeit, die er dann entgegenwirkt, weil sein ganzes Leben hat sich ja verändert. Seine Frau ist mega dankbar, die kriegen jetzt ein Kind. Das, was für ein Impact dahinter rauskommt, das ist einfach, was mich motiviert, wo ich sage, geil. Geil, da hast du was geschafft.
Klingt gut. Also es klingt auf jeden Fall nicht nur nach schwarze Zahlen machen, sondern auch mit viel Herzblut, weil du sagst, der Weg war auch steinig und schwer. Das ist ja das, was man auch dann vergisst, wenn man jemanden an der Spitze sieht, kennenlernt. Also du bist halt auch bundesweit einer der erfolgreichen Business Coaches. Mhm. So, dass man hier tatsächlich dich in der oberen Liga sieht. Und vielleicht auch vergisst, wie der Weg dorthin war. Und das ist ja auch so ein bisschen der Grund, weshalb wir heute miteinander sprechen, um ja gerade im künstlerischen Bereich und finden ja, wie kann man das sagen? Also nicht jeder, der beginnt, etwas zu tun, ist damit erfolgreich. Und dein Weg ist ja nun mal auch schon, ich glaube, du gehst 10 Jahre diesen Weg. Also konkret Business Coach seit 5, 6 Jahren, aber es gab ja eine Zeit davor, die dich auch geprägt hat. Also die künstlerische Seite deines Bruders, dann deine tänzerische Arbeit, deine choreografische Arbeit. Du warst an einer Musicalschule in Hameln, Tanzlehrer, Choreograf. Das lief auch schon parallel zu dem, dass du fotografiert hast, dass du dein eigenes Business weiterhin aufgebaut hast und hast dich dann aber irgendwann wegdividiert von der künstlerischen, tänzerischen Arbeit? Oder ist es heute noch ein Punkt, wo du sagst, das nutze ich zumindest, um mich stabil zu halten in der Form, dass ich auch mal woanders hindenken kann als nur in Richtung, du weißt, was ich meine, worauf das hinausläuft. Man muss sich auch mal irgendwie freischütten können.
Beides. Es ist immer noch ein Teil von mir und es wird auch immer ein Teil meines Lebens bleiben. Also ich tanze für mich auch noch sehr gerne und war auch vor 3 Jahren noch in einer großen Tanzgruppe, dann nicht als Tanzlehrer mehr, sondern einfach als Schüler, um ein bisschen mehr Zeit zu sparen, weil als Tanzlehrer hast du auch sehr viel Verantwortung, die Leute dort dementsprechend nach vorne zu bringen und Choreografien und so weiter zu machen. Aber natürlich ist es jetzt so, dass ich nicht mehr so viel in einer Gruppe tanze, weil es natürlich auch sehr viel Zeit wegnimmt. Man muss sich schon so primär auf ein, maximal 2 Sachen fokussieren. Und das ist bei mir halt die Fotografie und das Mentoring. Da will ich natürlich auch, wenn man in so einer Gruppe ist, dann sollte man 100% dafür da sein. Ne? Also wenn da natürlich ein Lehrer vorne ist, der möchte Meisterschaften machen, der möchte auch, also das nicht so halbherzig machen, sondern wirklich dann auf andere Länder Meisterschaften, hier Turnier, da Shows, da kann man nicht so halbherzig mit dabei sein und sollte man natürlich auch immer Vollgas geben. Also in dem Bereich, wo man ist, sollte man immer Vollgas geben.
Das ist auch das, was du in deinen Coachings transportierst, definitiv. Ich habe dich bei einem Online-Seminar erleben dürfen. Mir ist dabei sofort aufgefallen, wie schnell und glasklar du dabei besonnen auf Fragen der TeilnehmerInnen reagierst. Da habe ich mich gefragt, wo lernt man es, so schlagfertig und professionell zu agieren?
Ich glaube, das war auch tatsächlich durch Tanzen. Natürlich, man wächst da so rein und wenn man etwas regelmäßig macht, also ich coache ja jeden Tag mit mindestens 20, 30 Leuten spreche ich aus meinen Inhalten und dann ist das natürlich so gang und gäbe, das wächst dann so rein. Aber der Ursprung kam, glaube ich, vom Tanzen her, weil da war ich ja dann Tanzlehrer und musste ja dementsprechend dasselbe, wie ich heute mache, nur in anderen Bereichen, die dort nach vorne bringen, ne? Die dort motivieren und ich glaube, da ist noch vielleicht sogar noch ein Tick schwerer, weil jetzt die natürlich meine Kunden sind, die bezahlen dafür und die wollen natürlich, wenn sie was bezahlt haben, da auch vorankommen, sonst würden sie dafür nicht Geld ausgeben. Und natürlich die Motivation, was Eigenes zu schaffen in der Fotografie. Damals war es aber so, dass natürlich als Schüler, wo du sozusagen, klar, irgendwie das Tanzen cool ist, aber dann natürlich regelmäßig zum Unterricht zu gehen, Sport zu treiben, immer motiviert zu sein. Und die Schüler dann zu motivieren, das ist natürlich, finde ich, sogar noch schwieriger, weil du eine Gruppe hast von ganz vielen unterschiedlichen jungen Leuten. Ja, es gibt da jemanden, der hat vielleicht familiäre Probleme, es gibt jemanden, der hat schulische Probleme, es gibt jemanden, der hat gesundheitliche Probleme. Mhm. Und du musst auf jeden irgendwie einzeln eingehen können und trotzdem alle motivieren können als Team, um nach vorne zu kommen. Weil wenn da natürlich irgendwo hinten ein jugendlicher Schüler ist, der irgendwie negativ drauf ist oder mit einer Fresse dort sitzt, der 7 Tage Regenwasser oder sowas, da hat natürlich die Gruppe auch keine Lust. Ne? Also ich glaube, da kam so der Ursprung.
Also mir fiel es auch wirklich deutlich auf, dass du schnell auf Menschen reagierst und auch die Geschichte dahinter schnell erkennst. Also sicher auch, weil du mit sensiblen KünstlerInnen arbeitest, dass du noch bevor der Hauptsatz ausgesprochen ist, schon die Gesamtsituation erkennst. So, das ist mir aufgefallen und fand ich total interessant, das zu erleben. Aber die Frage zielt jetzt eigentlich nochmal auf deine Art, wie du sprichst, auf deine Art, wie du überzeugen möchtest vielleicht auch. Gab es da mal ein Stimmtraining? Gab es mal ein Coaching deinerseits zum freien Reden? Ja, wie man überzeugend rüberkommt?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist wirklich auch nur Learning by Doing, weil ich ja 3 YouTube-Videos die Woche aufnehme. Das heißt, ich bin ja irgendwie gezwungenermaßen, muss ich ja vor der Kamera sprechen können und irgendwie auch ins Mikrofon sprechen können. Und ich habe ja auch mein Hörbuch selber aufgenommen, habe mich da natürlich dann stark eingelesen, wie ich das Hörbuch, wie es auch gut rüberkommt und dass das halt natürlich auch schön den Zuhörer catcht und noch mitreißt. Ich glaube, da kam so ein bisschen so, dass ich das gelernt habe. Aber ich, wie überall, so wie auch beim Fotografieren, so Learning by Doing, man testet und nimmt so das Beste für sich mit.
Edmond, du bist seit jüngstem auch Buchautor und ich glaube, jetzt wäre es an der Zeit, über dein jüngstes Werk zu sprechen.
Das Buch heißt Erfolgreich als Fotograf oder Filmemacher. Gibt es nicht frei bei Spotify oder sowas, sondern das kann man, wenn man sich das Buch bestellt, mit beim Buchbestellung mit dazu buchen. Und ist eigentlich eher einfach dafür gedacht, dass man natürlich unterstützend zum Buch, weil ich kenne es selber natürlich, klar, ich lese auch ab und zu Bücher, aber wenn man jetzt, sage ich mal, im Auto sitzt oder man im Urlaub ist oder so, dann hat man vielleicht Lust, einfach so ein bisschen sich neuen Input reinzuziehen. Und ich höre ja auch öfters Podcasts im Auto oder sowas, um einfach auch die Zeit vielleicht noch gut zu nutzen und sich ein paar Inspirationen zu holen. Und deswegen war mir auch wichtig, ein Hörbuch zu machen, weil auch viele, gerade die Fotografen, klar, sind visuell angehaucht, aber auch viele Fotografen vielleicht während den Produktfotos, wenn sie die machen oder im Auto sitzen, vielleicht auch einfach das Hörbuch dann geben wollen.
Ich finde das absolut eine coole Idee, dass du das begleitend mitgibst. Bei mir war das damals so der Punkt, als ich begonnen habe, Hörbücher habe ich eh schon immer begleitend gehört, aber vor ein paar Jahren begonnen auch Podcasts zu hören. Jetzt sitze ich hier und habe selbst einen. War einfach der Hintergrund, dass ich fotografisch so viel gemacht habe, also praktisch visuell so stark intensiv gearbeitet habe, dass abends meine Augen einfach nicht mehr wollten. Und ich wollte aber, wie du sagst, auch Input, ich wollte Informationen. Ja. Und so kam ich auf von den Hörbüchern auf Interviews, auf Podcasts, auf Wissenschaftspodcasts und letztendlich auch fotografische Podcasts und auch Comedy, um sich zu unterhalten. Ja, ich wollte meine Augen entspannen. Das hat auch gut geklappt. Ja. Das war so der erste Impuls dabei.
Ganz genau.
Kommen wir zu deinem Buch. Erfolgreich als Fotograf, als Filmemacher. Bevor wir vielleicht einsteigen, wollte ich dich dazu etwas fragen. Du verwendest ja das generische Maskulinum. Du sprichst direkt den Fotografen an und den Filmemacher. Auch in der Person. Ich will jetzt nicht bei jedem Stückchen über das Gendern diskutieren, aber es ist halt jetzt auch, das fiel mir sofort auf in dem Titel schon, dass du in deinem Buch konkret vom Fotografen und vom Filmemacher oder Videografen sprichst. War das eine bewusste Entscheidung?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist überhaupt in keinster Form irgendwie so gewollt oder so überlegt, dass man da nicht gendern will oder sowas. Ich persönlich finde es auch gut, wenn sich die Sprache weiterentwickelt. Ich glaube, wir sind noch nicht an dem Punkt, dass unsere Sprache überhaupt jetzt schon fertig ist, beziehungsweise so wie das aktuell gegendert wird, finde ich es auch noch nicht richtig. Mhm. Ich glaube, man muss da noch so einen Weg finden. Das war jetzt im Buch aber überhaupt noch keine Überlegung. Da war so wie überhaupt erstmal hier Gas geben, was raushauen, hinterher, also ob ich das dann nochmal nachträglich vom Lektorat oder sowas dann gendern lasse oder umschreiben lasse, das wäre schnell möglich, aber es war jetzt da kein ausschlaggebender Punkt oder so.
Also nicht so im Hinterkopf, dass Männer deutlich erfolgreicher sind im geschäftlichen Bereich als Frauen, das schwingt nicht mit, das war jetzt nicht so eine Attitüde dabei.
Nee, ich habe auch tatsächlich relativ viele weibliche Kunden. Ich würde schon so sagen, dass es vielleicht 60-40 sind, also doch schon ein großer Anteil an Damen dabei.
Nur mal so als Akzent, weil mir fiel das direkt ins Auge. Vielleicht auch im Kontext dessen, dass ich hier bei mir, und ich stelle es auch mal wieder fest, in verschiedenen Folgen geht es mir einfach schwer, von der Zunge zu gendern. Aber ich halte den Diskurs für sehr, sehr wichtig und notwendig. Aber man muss sich nicht im Kopf und Kragen gendern. Also ich denke, das braucht Zeit. Das kann Zeit benötigen, dass es sich in die Sprache integriert. Und so wie du auch sagst, ist mein Empfinden eben auch, dass wir noch lange nicht angekommen sind in der Art, wie wir das in die Sprache mit aufnehmen.
Ja, ganz genau.
Möchtest du uns etwas über dein Buch erzählen, was deine Intention war und worum es dir dabei ging?
Ja, zum einen natürlich auch um viele Leute. Also ich habe ja ein relativ hochpreisiges Mentoring. Und das kann auch nicht jeder Fotograf oder Videograf am Anfang mit einsteigen. Und das sollte erstmal auch natürlich dazu dienen, denen schon einen guten Inhalt mitzugeben, schon mal die Denkanstöße. Das muss man natürlich immer individuell auch betrachten, weil jeder Fotograf und Videograf ist ja anders. Aber schon mal so ein konkretes Skelett, wo die Reise hingeht. Auch so im Fallbeispiel, weil auch gerade die Fotografen und Videografen sehr kreativ angehaucht sind, ist es sehr wie ein Roman geschrieben, auch mit meiner Geschichte und mit dem Stufenmodell. Das heißt, man kann sich sehr gut damit identifizieren. Da schreiben auch immer sehr viele, dass sie es halt in ein, zwei Tagen durchhaben, weil sie einfach so versunken sind im Lesefluss und das so gut nachvollziehen können.
Du sagtest Stufenmodell für den einen oder anderen, für die eine oder die andere. Ist es so ein nicht greifbarer Punkt? Was meinst du damit?
Ich habe das untergliedert in verschiedenen Stufen, in die Fotografen sozusagen im Geschäft einsteigen. Das ist die Stufe 1 Hobbyfotograf. Okay. Das heißt, er beginnt erstmal anfangen mit der Fotografie, sich auseinanderzusetzen. Punkt 2, kleiner Fotograf, erstmal das erste Geld zu nehmen. Hm. Punkt 3, Vollzeitfotograf, reinzugehen in die Vollzeit. Punkt 4, wachsender Fotograf, sozusagen mit Werbung und auch mit mehr Akquise, mehr Kunden zu gewinnen. Und Stufe 5, der unternehmerische Fotograf, sozusagen dann ein Team aufzubauen, um sich da mehr rauszuziehen. Also jede Stufe wird dann nochmal ein bisschen mehr detailliert erklärt. Aber dass man sozusagen weiß, wo stehe ich gerade, wo will ich hin? Jeder muss ja nicht auf die letzte Stufe kommen, aber zu sehen, okay, auf welche Stufe möchte ich eigentlich hingehen und was muss ich dafür tun, um auf diese Stufe zu gelangen?
Bevor wir auf die Intention kommen, die liegt ja deutlich auf der Hand, dass du ein Handout begleitend, so als, ja, ich nenne es jetzt mal im deutschen Wort, als Werbematerial für deine Coachings hast. Das erklärt sich für mich dann auch, dass du das kostenfrei anbietest. Ist es in der Tat so, dass du das für dich so von einer vielleicht fast Ideologie zurechtgebaut hast, dass du sagst, ja, okay, das ist ein Opener für mein Business Coaching? Und ich zeige mich da auch transparenter.
Ja klar, selbstverständlich. Also natürlich ist das auch ein Werbemittel. Mhm. Und viele Leute, die das lesen, sagen dann anschließend, hey, das ist wirklich, hat mich vorangebracht, motiviert. Ich will das für mich selber wissen, wie das funktioniert und gehe gerne ins Mentoring. Mhm. Aber natürlich, also von den 2000 müsste ich jetzt runterbrechen, wie viele sind vielleicht 100 Kunden gewonnen. Aber 1900 sind motivierter oder fanden das cool oder haben dann mehr gemacht oder sich zumindest weitergebildet in einer gewissen Form. Das ist ja das Wichtigste überhaupt. Man muss ja nicht immer direkt in Mentoring gehen, aber wenn man sich selber motivieren kann und dann an sich arbeitet, das ist ja das Wichtigste. Also ich will ja mit der Arbeit Leute nach vorne bringen und wenn ich das einfach nur mit den Buchinhalten geschafft habe, was kostenfrei rausgeht, dann bin ich ja auch schon happy.
Wie hast du begonnen, das Buch zu schreiben? Also erzähl uns doch, wie du begonnen hast, dein Buch zu schreiben und mit welchen Vibes du rangegangen bist. Das heißt, setzt du dich schon morgens um 9, so wie man es sich vorstellt, als Schriftsteller, Schriftstellerin, an dein Laptop? Oder brauchst du eine bestimmte Atmosphäre? Beziehungsweise hast du dich da mal freigeschippt und gesagt, ich fahre jetzt einfach mal Richtung Süden und miet mir ein Haus oder bin irgendwo und schreib das? Oder passiert das für dich so on the fly zwischen den Jobs, die du hast, zwischen den Zeiten, wo du im Büro bist und dein Business machst?
Nee, also es war sehr, sehr harte Arbeit tatsächlich, weil ich auch in Deutsch nicht der Beste bin. Also es hört man vielleicht jetzt nicht, weil ich hier aufgewachsen bin, grammatikalisch. Also wenn meine damalige Lehrerin, die Frau Krause, das sehen würde, dass ich ein Buch geschrieben habe, die würde, glaube ich, von allen Glauben fallen, die sie hatte. Mir war es vielleicht auch so ein Wunsch oder es war schon so ein Lebenstraum, schon immer mal ein Buch zu haben. Das erfüllt mich selber auch. Wenn ich hier in mein Büro komme, das liegt hier, bin ich auch jedes Mal stolz wieder. Aber es war sehr harte Arbeit, aber ich bin ein sehr disziplinierter Mensch. Das heißt, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auf jeden Fall. Da gibt es keinen Drumherum. Und ich habe mich einfach sozusagen selber gezwungen, jeden Tag eine Seite zu schreiben. Und so habe ich jeden Tag sozusagen, war ich ein Stück näher. Hat auch relativ lange dann aber trotzdem gedauert. Aber ich habe es dann geschafft und war natürlich mega happy. Am Ende habe ich das dann an meine Freundin gegeben, die das nochmal Korrektur gelesen hat und dann nochmal an ein Lektorat, der sozusagen geschaut hat, ob der Satzbau richtig ist. Ne? Und dann habe ich das dementsprechend rausgehauen. Aber ich glaube auch, warum das so viele so gerne und so schnell durchlesen ist, weil das ja so geschrieben ist, wie ich spreche. Und viele Leute sich damit eher identifizieren können, wie ein guter Freund, der das erzählt, anstatt jemand wie so ein Sachbuch. Ne? Ich glaube, das ist schon das Wichtige, was in einem Buch rüberkommt.
Hast du es tatsächlich geschafft, jeden Tag eine Seite zu schreiben? Hast du da nicht so einen kreativen Bruch irgendwie? Ich stelle mir genau das Ding vor, man sitzt vor einem weißen Blatt, vor einem digitalen weißen Blatt und denkt sich so, okay, ich habe jetzt 7 Tage war ich dabei. Am 8. Tag fällt mir einfach damned nichts mehr ein. Oder ich vernichte die Seite oder ich bin im Flow, was ja auch noch dazu kommt und sage so, oh, die Seite ist durch, aber ich schreibst du dann 3 oder 4. Ich stelle mir das im kreativen Prozess sehr schwierig vor, sich so zu disziplinieren und vielleicht auch so eine Schachtel zu schaffen, dass man entscheidet, okay, pro Tag eine Seite. Wie hast du das hinbekommen?
Pure Disziplin. Also wenn ich, wie gesagt, was mir vornehme, mache ich das auf jeden Fall. An Inhalten hat es mir nicht geschadet, weil ich ja tagtäglich, ist ja auch mein täglich Brot, ne? Das heißt, ich arbeite ja jeden Tag mit meinen Kunden zusammen. Da kommt immer neuer Input raus. Deswegen kommen ja auch 3 YouTube-Videos die Woche raus, wo immer neue Inhalte kommen. Weil ich spreche ja jeden Tag mit meinen Kunden. Dann fällt mir wieder was auf. Ah, okay, das ist ein Punkt. Da fällt mir ein Muster auf. Und das schreibe ich dann nieder oder mache dann ein Video dann dementsprechend daraus. Also letztlich kommt aus der Zusammenarbeit immer die aktuellen Themen raus.
Nun hast du ja im Laufe der letzten Jahre schon viel erreicht. Ich will das gar nicht so im Geschäftlichen sehen. Das steht ja für sich. Das ist auch nach außen deutlich erkennbar. Aber du hast deine Wünsche und Ziele und Träume vielleicht umgesetzt. Vielleicht kann man das so sagen. Und das
Ja.
macht natürlich stolz, auch wenn das so ein, ja, schon ein schwieriges Wort ist in der Richtung. Aber ich finde, das kann man durchaus sagen. Wie du sagst, du bist stolz, dass dein Buch draußen ist, dass du, also du kennst den Weg, so wie du auch ihn gerade beschrieben hast. Das ist ja eine Wertigkeit im Leben, die man so schnell nicht vergisst. Die harte Arbeit daran, wie ich eingangs auch sagte, man sieht ja dann immer nur den Erfolgreichen und die Erfolgreiche am Ende. Gibt es etwas, wenn du, oder vielleicht, wenn du dich heute fragst, wofür du dankbar bist, dass du diesen harten, steinigen Weg, so wie du es ja auch eingangs sagtest, dass es ziemlich heftig war, was würdest du sagen? Vielleicht gibt es drei Dinge in deinem Leben oder vielleicht können wir einfach drei Dinge benennen.
Also das Wichtigste überhaupt, Punkt Nummer 1, ist natürlich Gesundheit. Ansonsten könnte ich natürlich gar nichts machen. Jeder Mensch, der gesund ist, der wünscht sich 1000 Sachen, aber jemand, der krank ist, der wünscht sich nur eine Sache und das ist Gesundheit. Punkt 2 natürlich, dass wir hier im westlichen Bereich leben. Das heißt, jeder hat die Möglichkeit zu sein, was er will, wo er will, wie er will, zu jeder Zeit. Man trifft seine eigene Entscheidung. Das ist in anderen Ländern, wo vielleicht Krieg herrscht oder wo es diese Möglichkeiten nicht besteht, schneller Zugang ins Internet zu haben oder sich was Eigenes aufzubauen, ganz anders. Und Punkt Nummer 3 natürlich meine Familie und Freunde. Also ich habe sehr starke Unterstützung, Leute, die mir auch immer wieder helfen und Rat und Tat zur Seite stehen. Und das sind, glaube ich, so die 3 Sachen, die mir da ad hoc einfallen.
Ja, wenn du an deine Wünsche denkst oder auch zurückdenkst, und man hat ja auch immer noch weit fließendere Träume übers Geschäftliche hinaus, du sprichst ja auch von der Familie und auch von deiner Beziehung ganz offen, von der Wichtigkeit, dem Stellenwert. Welche Hoffnungen hast du im Hinblick auf mögliche Wünsche oder Träume für dich als Edmond, vielleicht sogar der private Edmond, aufgeben müssen oder einfach aufgegeben, weil du festgestellt hast, ne, ist durch, bringt nichts daran festzuhalten. Also
Boah.
welche Pläne sind aus deinem Leben raus, wenn es sowas überhaupt gibt?
Ich glaube tatsächlich, fällt mir da gar nichts ein, weil wenn ich jetzt noch einen Traum hätte, könnte ich mir den schon erfüllen. Also ich könnte schon daran arbeiten, das erfüllen zu können. Also ich glaube nicht, dass sich jetzt eine Form eine Tür geschlossen hat. Wenn überhaupt, haben sich, glaube ich, mehr Türen geöffnet. Also ich glaube, ich könnte jetzt mehr erreichen als damals, weil die Möglichkeiten einfach höher sind. Ich glaube nicht, dass es da etwas gibt, was ich aufgeben musste.
Also das, was den tanzenden Edmond betrifft, ist ja auch nicht so, dass du irgendwas hast fallen lassen an Ideen und Wünschen, sondern das hat sich ja so entwickelt, ne? Also du hast ja auch gesagt, der Tanz an sich ist ja noch bei mir und ich lebe das ja auch noch. Aber ich hatte auch im Grunde nie den Wunsch, wirklich als Profi durchzustarten oder auch mich dort zu etablieren. Professionell gearbeitet hast du ja schon. Darauf zielte das vielleicht so ein bisschen hin, dass da so eine ein künstlerischer Akzent, wie du auch gesagt hast, dass du ja in den frühen Jahren begonnen hast, schon zu fotografieren, auch Tanz fotografiert hast. Das ist ja eigentlich so der Ursprung deiner fotografischen Arbeit. Vielleicht wollte ich da irgendwas hören, was aus dieser Richtung kommt, dass dieses ganze kreative Dings, was dich als, ja, vielleicht möglichenfalls auch selbst als Künstler ausmacht, im fotografischen, im tänzerischen Bereich, irgendwie dann doch aufs Minimum reduziert ist in deinem Leben, dass dir das fehlt und dass du sagtest, ja, nee, okay, das lasse ich los, das ist
Nee, tatsächlich nicht. Also das Tanzen ist ja immer noch Bestandteil von mir. Also ich tanze ja für mich noch. Ich habe letztens erst auch 3 volle YouTube-Videos rausgebracht, wo es auch ums Tanzen geht. Also wie man zum Beispiel Tänzer fotografiert. Oder ich war auch in der Tanzschuleröffnung letztens von meinem Freund. Der hat hier eine Tanzschule in Hannover eröffnet. Primetime Studio heißt die. Da habe ich das auch begleitet, habe da auch die Eröffnung mit begleitet und alles. Also das Tanzen ist ja trotzdem weiterhin ein Bestandteil von mir. Ich könnte, wenn ich wollte, also ich habe ja die Tür steht mir ja offen, dort noch tiefer reinzusteigen. Das will ich aber gar nicht. Ich will, dass mein Coaching, mein Mentoring hier ist Fokus. Das will ich noch mehr forcieren, nach vorne bringen. Aber trotzdem bleibt das Tanzen immer noch Bestandteil von mir und wird auch immer Bestandteil bleiben. Also ich glaube nicht, dass das in der Form dort so aufgegeben wurde. Also es war auch nie Ziel, wie mein Bruder dann das sozusagen so hart auszubauen, da irgendwie nur Tanzlehrer zu sein oder eine Tanzschule aufzumachen, weil ich weiß, dass das nichts für mich wäre. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter, weil die Gesundheit da auch immer mitspielt. Weil wenn irgendwas ist und du irgendwas mit einem Bein hast oder was mit einem Rücken hast und nicht mehr tanzen kannst, dann fällt dein ganzes Geschäft runter. Und das wollte ich halt nie. Also ich wollte mich nie in dieses Risiko bewegen. Aber letztendlich ist das, wie gesagt, immer, bleibt das immer ein Teil von mir.
Würdest du von dir sagen, dass du ein Visionär bist?
Ja, also ich habe noch starke Visionen. Ich will zum Beispiel den Fotografen, Videografenmarkt richtig revolutionieren. Das heißt, ich will feste Preise beziehungsweise einfach den Markt so hin auch hinpreschen, dass die Preise für Fotografen wieder steigen. Weil viele sich unter Wert verkaufen, viele Preisdumpings da draußen funktioniert. Ja. Und ich will sozusagen, hey, als Fotograf musst du für eine Hochzeit so und so viel nehmen, für ein Porträt-Shooting musst du so und so viel nehmen. Da bin ich auf einem guten Weg. Ich habe jetzt schon mit über 300 Fotografen fest zusammengearbeitet. Es gibt ja über 35.000 gemeldete Gewerbe in Deutschland alleine. Wir arbeiten ja Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, ich bin da schon mal so auf einem guten Weg, immer mehr Leute damit zu diese Inhalte zu vermitteln, um natürlich auch langfristig den Markt dahin zu bringen, welche Preise nehme ich als Fotograf und diese Preise auch zu verteidigen, ja? Weil für jeden Preissegment gibt es ja auch dann dementsprechend die richtigen Kunden.
Wenn du von Preissegmenten sprichst, beachtest du natürlich auch, haben darüber auch schon mal gesprochen, was die lokalen Gefälle betrifft oder territorialen Gefälle im Hinblick auf Honorar und Gagen. Als Künstler, Künstlerin, respektive FotografInnen, kannst du aus deiner Sicht vielleicht was dazu sagen, dass man möglicherweise Berlin anders bewertet als Hannover, anders bewertet als fotografische Arbeiten in der Dienstleistung in Bayern oder Baden-Württemberg?
Ja, na klar. Also es ist regional, muss man immer drauf schauen. Das heißt, es gilt immer regional, weil zum Beispiel auch allein, wir haben ja relativ viele Kunden auch aus der Schweiz, da ist der Preis natürlich auch ganz anders. Ne? Da ist er viel höher, weil das Einkommen, Durchschnittseinkommen auch schon viel höher ist. Das heißt natürlich, ob das jetzt auf dem Land ist, in der Stadt ist, welche Stadt das ist, ist das natürlich dann unterschiedlich. Aber regional sollte man da sozusagen nicht diesen Price-Dumping dann dementsprechend noch fördern vielleicht oder sich unter Wert verkaufen. Das ist mein Ziel.
Was würdest du sagen, ich bin jetzt Hochzeitsfotograf und frage dich, was kann ich als Hochzeitsfotograf nehmen?
Also da muss man schon tiefer reingehen.
Man muss es aufsplitten natürlich, ja.
Klar, also das ist wie, als wenn man jetzt, sag ich mal, ins Autohaus geht und sagt, ja, ich will ein Auto haben, was kostet ein Auto, ne? So, da müsste man natürlich erstmal gucken, ja, was willst du haben? Also zum einen, Region ist wichtig, zum einen natürlich, wie lange begleitest du sie? Ist das nur das Shooting vom Standesamt? Ist das vielleicht sogar noch am Hochzeitstag mit Getting Ready? Bleibst du bis zur Feier?
Wir können es ja runterbrechen, wir haben zwei Positionen. Entweder haben wir diese Begleitung zur Hochzeitszeremonie, dann noch ein kleines Shooting und andererseits eine Reportage über 8 Stunden. So die beiden Positionen vielleicht, dann haben wir es ein bisschen klarer.
Da würde ich schon mal so 2.000 Euro Minimum ansetzen, eher dann sogar noch aufwärts. Kommt drauf an natürlich, meistens wird ja noch ein Fotoalbum mitgenommen, Bilder müssen anschließend bearbeitet werden, was viele auch nicht sehen, die sich ja unter Wert verkaufen, die sehen ja nur die Arbeitskraft oder denken, ja, ich mache ja gerne die Fotografie, aber dass die Leute vorher ja schon das ganze Equipment gekauft haben, die Skills, die sie jahrelang aufgebaut haben, die Bildbearbeitung, die wahrscheinlich mehrere Tage im Anschluss dann noch laufen wird, die Ausselektion und sowas, das sehen viele Leute gar nicht und das auch in den Köpfen der Fotografen ein bisschen reinzuhämmern, zu sagen, hey, das ist hier nicht nur mal ein bisschen Geknipse, sondern du hast dir jahrelang das aufgebaut, da ist ein gewisser Wert dahinter. Ne?
Ich verstehe genau, was du meinst, es geht in den Bereich des DJing und der Live-Musik genauso ab und Berlin ist wirklich ein Dumping Place. Der erste Platz zum Dumpen. Definitiv. Gibt es da Nachholbedarf und es braucht auch ein starkes Rückgrat. Also da zu bestehen und zu sagen, okay, dann nicht. Also das ist mein Preis und ich muss es auch nicht erklären. Also so wie du sagst, das ist jetzt in unserem Background erklärbar, aber ein Kunde, eine Kundin möchte das gar nicht hören, dass du sagst, ja, ich habe aber studiert und ich habe ja Equipment für 10.000 Euro. Edmund, stell dir vor, wir sind 10 Jahre weiter in die Zukunft. Wir sind also im Jahre 2032.
Ja.
Was würde der heutige Edmund seinem 10 Jahre gealterten Selbst raten?
Also du meinst, wenn ich jetzt rückblickend der 10 Jahre ältere, also der 41-jährige Edmund, was er jetzt zu mir sagen würde, weiter Gas geben, nicht aufhören, wäre, glaube ich, die Devise.
Siehst du da kein Rechtsranfahren, kein Anhalten, dass man vielleicht irgendwann das so sieht, ich will auch irgendwann angekommen sein und vielleicht mich entschleunigen in dem, was ich mache? So wie du vielleicht auch begonnen hast, abzugeben, ist vielleicht auch mal eine Frage, inwieweit man bereit ist, innerhalb seines Universums abgeben zu können. Als du begonnen hast, deine Stockfotografie, die Produktfotografie aufzubauen, sagtest du, dass du abgegeben hast, dass das im Grunde ein Selbstläufer war und du dich so zurücklehnen konntest. Wäre das nicht eine Alternative zu sagen, ich gebe jetzt noch 5 Jahre Gas und lehne mich dann zurück und tue die Dinge, auf die ich wirklich, wirklich Lust habe?
Nee, das ist ja genau der Punkt. Also genau das, was ich ja jetzt mache, ist genau das, was ich machen will. Also ich kann mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen. Also das jetzt hier gerade mit dir ist ja auch ein Podcast, das sich ja auch irgendwie durch die Fotografie Kreativität ergeben hat. Das heißt, ich habe ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als so wie hier mit Personen zu sprechen, die kreativ sind, die nach vorne kommen wollen und an sich arbeiten wollen. Ich persönlich für meinen Geschmack finde, glaube ich, gibt nichts Schöneres im Leben, als jeden Tag mit solchen Leuten zu umgeben und gemeinsam zu wachsen. Ja, wie letztes Mal gesagt, der Paul, der ja letztes Wochenende hier war und andere Leute, ja, ich treffe mich auch mit meinen Freunden, gehe essen oder ins Freizeitpark oder zocke. Ne, ich bin ja auch wie jeder normale Mensch. Aber wie Paul, der hier gekommen ist, wir eine tolle Zeit hatten, über Kamera-Equipment gesprochen haben, über Shootings gesprochen haben, essen gegangen sind, ein tolles Interview aufgenommen haben. An sich ist das ja auch in dem Sinne, was ich für mich mache, Arbeit, ne, in Anführungsstrichen. Aber es fühlt sich nicht wie Arbeit an. Also ich bin für mich dort angekommen, wo ich sein will, weil ich jeden Tag das mache, worauf ich Bock habe.
Würdest du von dir sagen, du bist privilegiert in dem, was du machst?
Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste, was genau meinst du mit privilegiert? Also
in dem, wie du es gesagt hast, dass du das tun kannst, was du liebst und damit noch Geld verdienst.
Ja, klar. Also das ist ein Luxus sogar.
Und da darf man eben auch wieder den Weg nicht aus den Augen verlieren, der einen dann auch stark macht im Hinblick darauf, als ich dich fragte, wie war der Weg? Und du hast gesagt, ziemlich steinig, was man schnell gern wieder vergisst als Außenstehender.
Und muss man auch darauf achten, dass man nicht selber das vergisst. Ich habe hier, das sieht man jetzt im Podcast nicht, ich habe hier genau in meinem Büro große Druckplatten an der Wand hängen. Also das sind noch Zeiten aus meiner Hauptarbeit damals in der Zeitungsdruckerei. Die hängen hier zum einen natürlich als schöne Erinnerung, aber wie ich schon sage, als Erinnerung, dass ich jeden Tag, wenn ich hier ins Büro gehe, sehe, wo komme ich eigentlich her und dass ich dankbar bin, hey, was habe ich geschafft? Und aber es geht noch weiter, ne? Das ist jetzt hier nicht Ende, sondern immer weiter Gas geben.
Ich habe das ehrlich gesagt so nicht verlernt, aber abgelegt. Also ganz bewusst auch zu sagen, ich gebe 80% statt 100%. Nun, was uns beide betrifft, uns trennen ja auch 20 Jahre. Also ich habe Business schon, also mein Business einfach schon in den 90ern begonnen und komme jetzt in ein Alter, wo ich über die Dinge reflektiere und beginne auch loszulassen. Wie geht's dir mit so allgemein mit Loslassen?
Also jeder Mensch ist ja auch anders. Ich bin ein Mensch, der gerne, also kommt aber auch darauf an, wie der Zuhörer das wahrnimmt, ob er das Wort Vollgas negativ oder positiv empfindet.
Absolut.
Ich sehe das Wort ja eher als positiv an, weil ich gerne immer Vollgas gebe, egal was ist. Also wenn ich jetzt zum Sport ins Fitnesscenter gehe, dann bin ich so oder so da. Ob ich da jetzt eine Stunde ein bisschen rumtrample und dann nach Hause gehe oder ob ich wirklich Vollgas gebe, mich auspowere und dann nach Hause gehe. Ich bin lieber die zweite Version. Gib dann, wenn ich dort bin, auch für diese eine Sache Vollgas. Und später kann ich mich ja wieder entspannen. Aber wenn ich mich entspanne, gebe ich auch Vollgas beim Entspannen. Also du kannst ja auch dich entspannen und dich mal den Kopf ausschalten und das zu 100%. Also es ist ja jeden, kann ja für jeden Bereich selbstständig entscheiden, wie er das wahrnimmt. Und andere Leute zocken und sind da hinterher vielleicht sogar noch gestresster, weil sie sich von anderen Leuten oder sowas vielleicht sogar noch runterziehen lassen. Und andere Leute zocken und sind danach tiefenentspannt. Also für jeden Menschen ist das ja immer anders.
Wir haben noch gar nicht so direkt darüber gesprochen, A, wie viele Menschen in deinem Unternehmen sind und B, wo du ansässig bist. Vielleicht können wir das gerade nochmal sagen. Und dann hätte ich eine Frage an dich. Du bist in Hannover ansässig. Du bist mit deinem Büro über 100 Quadratmeter, hast du?
Genau, 140 Quadratmeter hier mitten in der Innenstadt, Hannover am Kröpke. Ist ungefähr so 5 Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Und aktuell sind hier mit der Beratung 3 Festangestellte und in der Produktfotografie sind es 10 Mitarbeiter.
Wer darf dir sagen, wenn du mal falsch liegst?
Ich selber habe auch schon öfters Mentorings gekauft, beziehungsweise auch Freunde, die mich mentoren. Das heißt, ich finde es wichtig, dass man immer jemanden hat, der einen sagt, wo es lang geht, beziehungsweise Feedback gibt. Ich finde es auch wichtig, wenn andere Leute sagen, mein Mentoring zu kaufen, dass ich das auch widerspiegel, dass ich zum Beispiel auch woanders Mentorings einkaufe, auch über den Tellerrand hinausschaue, was gibt es noch, um mich selber auch weiterzuentwickeln. Weil es hört ja nur bei mir nicht auf. Ne? Also es geht ja immer weiter. Es gibt immer irgendwie eine Person, die noch drüber steht. Es gibt immer noch eine Sache, die noch größer ist. Aber sich stetig irgendwie verbessern zu wollen, ist, finde ich, glaube ich, schon wichtig. Und dann bin ich auch jemand, der gerne auch Kritik annimmt und auch darüber nachdenkt und sich weiterentwickeln lässt, weil wenn ich mich vor Sachen versperren würde oder das gar nicht wahrnehmen würde, dann wäre ja auch Wachstum gar nicht möglich.
Aber gibt es so konkret Personen, auf deren Wort du wirklich 100% legst? Ich verstehe, was du meinst, dass es bei dir Kunden, Kundinnen geben kann, die sagen, Edmund, wir müssen mal reden. Vielleicht kann man das noch verbessern, verändern. Da ist man offen, ganz klar. Das ist ja auch dein geschäftliches Gebaren. Kein offenes Ohr zu haben bedeutet ja eigentlich auch dann, dass du die Kunden verlierst, möglichenfalls. Aber ich meine es in dem Kontext deiner Mannschaft. Gibt es Personen, wo du sagst, okay, der kann mir wirklich und sie kann mir wirklich mal die Meinung geigen?
Ja, klar. Also meine Freundin selbstverständlich, macht sie auch öfters. Und meine besten Freunde mit Sicherheit, Marvin Flänche und Alexander Thieme. Wenn die mir was sagen, dann bin ich sofort hellhörig und reflektiere sofort. Also, weil die kennen mich auch am meisten und wie ich auch ganz tief drinne ticke. So. Die kennen mich ja schon über Jahre, Jahrzehnte, von daher, klar.
Vielleicht gibt es auch nicht nur Kritik, sondern andererseits auch mal Anerkennung. Wir sprechen ja immer ganz viel über Machen, über Powern und Losgehen, wie du auch gesagt hast, Gas geben. Irgendwann möchte man ja auch mal ernten, irgendwann möchte man ja auch mal, ja, vielleicht nicht einen Dank bekommen, aber so ein Feedback. Du forderst es ja auch relativ ein bei deinen Kunden, Kundinnen, dass du sagst, liebe Teilnehmer, sagt mir einfach am Ende, was euch gut gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Aber vielleicht, meine Frage zielt darauf, möchte man ja auch mal wirklich ein wertiges Kompliment bekommen. Einfach, ich kenne das ja von der Bühne auch, ohne Applaus, ohne Schulterklopfen vielleicht im Nachgang, ist es nur halb so wertig. Was war denn so dein schönstes Kompliment, was du mal bekommen hast?
Das schönste Kompliment ist, glaube ich, immer, wenn ein Fotograf durch die Zusammenarbeit in die Vollzeit gehen kann. Also ich glaube, das ist immer das schönste Gefühl. Das ist mir auch wichtiger, als wenn ich schon so einen etablierten Fotografen habe, der jetzt ein paar mehr Aufträge macht und was weiß ich, dann glücklicher ist, weil er jetzt 5.000 oder 10.000 mehr im Monat macht. Das ist schön, das freut mich auch. Aber das Schönste ist, wenn diese größte Lebensveränderung eintrifft und das ist raus aus dem Hauptjob, den die meisten nicht mögen, in die eigene vollständige Selbstständigkeit. Und das ist immer der größte Schnitt, wo sich das komplette Leben um 180 Grad dreht. Mhm. Und wenn dann die Leute immer sagen, hey, das habe ich durch deine Zusammenarbeit geschafft, vorher hätte ich mir das nicht getraut, das ist für mich immer das größte Kompliment und da verspüre ich auch immer meistens die größte Dankbarkeit.
Mhm. Was ist eigentlich auch das, worauf du hinarbeitest? Man kann jetzt nicht sagen, total uneigen, weil es wird ja auch bezahlt und es ist ja auch ein Job und es ist gut und es ist hochwertig. Aber das ist letztendlich doch der Peak, dann zu sehen, okay, es geht wirklich auf. Weil auf dem Weg, kann ich mir vorstellen, gibt es auch sicher TeilnehmerInnen, die den Spirit nicht verfolgen, nicht auffassen und dann so wegfließen. Also einfach diese Gasgeb-Situationen, vielleicht auch im technischen Hintergrund, den du ja mitverfolgst. Das heißt, den Aufbau deiner Werbung in Social Media etc., soweit ich das jetzt hinterblicken kann, dass es da auch möglichenfalls Leute gibt, die einfach überfordert sind.
Zum Teil, also beides. Also zum einen, ich glaube, die Dankbarkeit oder dass mich das so stolz macht, ist zum einen, weil ich das selber das größte Ziel hatte, sozusagen das damals zu schaffen und das zu projizieren auf meine Kunden, glaube ich, dass der Punkt ist, warum mich das so happy macht. Zum einen natürlich gibt es auch Coaching-Teilnehmer, die nicht so stark umsetzen oder überfordert sind. Mhm. Daran arbeiten wir ja aber. Ne? Das heißt, es ist schon, wir machen das ja seit 2018 jetzt schon, mittlerweile knapp 4 Jahre. Mhm. Quasi wie es am Anfang war, kann man ja mit heute gar nicht mehr vergleichen. Es gibt immer mehr Sicherheitsmöglichkeiten, weil letzten Endes kann ich die Inhalte vermitteln. Umsetzen muss es ja der Fotograf, Videograf letztendlich trotzdem selber. Aber wir werden hier immer mehr Leitplanken einbauen, dass es gar keine Möglichkeit gibt, da auszubrechen und das nicht zu schaffen. Das heißt, zum Beispiel werden die Inhalte immer nur stückweise freigeschaltet, dass man nicht überladen wird mit den ganzen Haufen, sondern Stück für Stück da reinkommt. Dann gibt es Kontrollmaßnahmen wie, dass man sich eine Woche mindestens treffen muss, einen gewissen Termin gibt. Dann gibt es hier bei mir sogar ein Ampelsystem, dass man nach 3 Tagen wird das gelb, dann habe ich die Person auf dem Schirm. Nach 7 Tagen blinkt das fett rot und dann rufe ich an. Also es kommen immer mehr Leitplanken, immer mehr Strukturen rein, dass die Person dort auch Gas geben muss. Aber letzten Endes, die Personen sind ja von sich aus ja intrinsisch auch sehr stark motiviert, weil wenn du schon bereit bist, in so ein Mentoring zu gehen, wenn du schon bereit bist, Geld in die Hand zu nehmen, umso höher, umso mehr natürlich auch der Schmerzpunkt. Jetzt muss auch was passieren. Von daher sind die natürlich auch die meisten da auch so motiviert, auch direkt von Tag 1 da alles zu geben. Ne?
Was sind denn konkret deine Motivationen in dem, was du machst? Das eine ist zu sehen, dass andere erfolgreich werden. Sicher auch das Monetärische im Hintergrund, dass du siehst, dein Business geht auf. Aber wenn du hineinspürst, was sind so deine Motivationen dabei?
Ja, selbstverständlich Kunden, die happy sind, aber natürlich auch mich selber happy zu machen und meine Familie und Freunde happy zu machen. Weil zum einen, ist es einfach schön, mit meiner Freundin jeden Tag zusammen zu sein, jeden Tag mit ihr den Tag zu verbringen. Und sie hat damals ja auch einen anderen Hauptjob gehabt. Das heißt, sie war damals in einer Versicherungsgesellschaft und hat da irgendwelche Fälle von A nach B geschoben und war da ja auch nicht happy. Und das motiviert mich, glaube ich, hier einen Platz zu schaffen, auch für neue Mitarbeiter, die hier reinkommen und auch etwas arbeiten, wo sie merken, okay, ich hole jetzt hier eine neue Person rein, die wird jetzt Kunde und die hat später wirklich einen Impact auf deren Leben, anstatt nur zu sagen, ja, okay, jetzt habe ich hier einen Fall bearbeitet. Klar, muss es das auch geben. Also es muss ja auch irgendwelche Sachschäden da draußen oder Versicherungsschäden müssen ja bearbeitet werden. Aber viele Leute haben da ja gar nicht so dieses Gefühl, okay, wenn ich jetzt nach Hause gegangen bin, habe ich was wirklich getan, was verändert auf der Welt. Und das hat man hier. Und das ist, glaube ich, so, was mich da wirklich erfüllt.
Wenn wir bei Erfüllungen im Leben sind, man spürt sich ja auch in den Wegen, die man geht. Also emotional, wie du sagst, da ist dann so ein Leuchten oder wo man sagen kann, da ist eine fette Energie, der ich einfach nachgehen soll und darf. Und das erfolgreich. Worin hast du denn so einen echten Vibe? Worin spürst du dich am besten?
Meistens in den Kundeninterviews, wenn wir die auch wirklich hier vor Ort bei mir im Studio aufnehmen, weil das vereint alles so ein bisschen in einen konzentrierten Zeitpunkt. Ja. Zum einen natürlich das Gespräch mit den Kunden und was daraus geworden ist seit der Zusammenarbeit, aber auch das Kreative und das Filmische, Fotografische, weil zum einen wir natürlich das Set immer aufbauen. Ich baue das Set meistens für das Kundeninterview für YouTube immer ein bisschen anders auf. Das heißt, ich lebe mich da so ein bisschen kreativ immer aus. Mhm. Welche Perspektive, welches Objektiv nehme ich? Wo stelle ich das hin? Zum einen natürlich auch das Kundeninterview, das ist auch mal ein bisschen anders, weil jeder Fotograf, Videograf immer andere Ziele hatte oder anderen Workflow so hatte, dass ja. Ich reingehe, okay, was ist bei ihm passiert? Und dann verbindet sich so alles so ein bisschen. Ich bin kreativ zum einen sprechen wir über die erfolgreichen Schritte, die wir gemacht haben, zum einen habe ich aber auch mit interessanten Persönlichkeiten gerade zu tun. Mhm. Ich glaube, das ist immer so der Moment, wo alles so aufeinander trifft irgendwie.
Wenn du darüber nachdenkst, was sind so die Punkte in deinem Leben, die dich, du hast ja von der Familie schon gesprochen, aber für dich jetzt mal so als Mensch, vom Tanz hast du gesprochen, dich auf so ein Plateau bringen, dass du sagst, okay, hier bin ich als Mensch, hier bin ich Edmond, hier kann ich mich wieder spüren. Du sprichst viel vom Geschäftlichen natürlich und das ist okay, du bist der Business-Typ, aber es gibt auch noch einen privaten Edmond. Gibt es da vielleicht was ganz Konkretes, wo du sagst, das ist so mein Rückzug, da kann ich einfach auch mal sein, kann man vielleicht auch den öffentlichen Edmond ablegen?
Okay, wenn das so meinst, ich glaube, dann beim, klingt ein bisschen lapidar, aber beim Essen mit meiner Freundin, glaube ich, weil das ist immer so der Rückzugsmoment. So, jetzt ist man sozusagen Zeit für sich gemeinsam. Ne? Ich glaube, Essen ist sowieso allgemein so ein gesellschaftliches, man hat sich schon immer damals mit netten Menschen umgeben und gemeinsam gegessen, weil es auch lebenswichtig ist. Und dort einfach nette Gespräche zu haben, gerade vielleicht nicht darauf zu achten, ob man irgendwie perfekt in der Kamera aussieht, irgendwie darauf zu achten, ob einen jetzt sieht, sondern man ist für sich. Mhm. Man genießt das gute Essen, man genießt die netten Gespräche. Ich glaube, das ist so der Moment,
kocht ihr beiden auch miteinander oder ist es dann eher, dass ihr euch einfach gönnt, nach außen zu gehen?
Also beides. Also natürlich entweder selbst kochen gemeinsam und dann tatsächlich nicht. Also ich koche gar nicht mal so gerne, aber meine Freundin, aber ich unterstütze sie immer. Also ich finde es auch wichtig, ne, also gerade wenn sie da was Ordentliches zaubert, dass ich mich mit in die Küche stelle, dann was ich die Kartoffeln schäle, Karotten schäle oder ihr einfach irgendwie, damit es einfach auch schneller vorangeht dort, gemeinsam ihr helfe, damit das Essen gut auf den Tisch gezaubert wird. Oder natürlich, ob wir essen gehen, also beides.
Dann lass uns zum Ende vielleicht noch mal ganz kurz träumen. Was würdest du tun, wenn du freie Entscheidungskraft hättest und zudem noch unendlich viel Kohle? Was wäre das, was du machen würdest?
Ich glaube, ich würde einfach das machen, was ich jetzt mache. Aber ich habe natürlich auch noch weitere Visionen. Das wird einfach hier noch größer, noch weiter ausgebaut. Wir sind jetzt aktuell hier in unserem 140 Quadratmeter Büro, was ein Teil dieses Gebäudes ist. Ich will langfristig dieses gesamte Gebäude einnehmen. Das heißt Erdgeschoss, erste Etage, zweite Etage, dritte Etage, vierte Etage.
Ganz unten. Okay, klingt gut.
Ganz genau. Ob das jetzt hier dieses Gebäude wird oder ein anderes Gebäude in Hannover. Ich will schon in Hannover bleiben. Mhm. Ganz unten soll nämlich ein Ladengeschäft umfunktioniert werden. Deswegen rede ich von einnehmen, weil da noch andere Unternehmen gerade drin sind, die wir dann einnehmen werden. Werde ich dort ein Fotostudio einbauen, um natürlich auch zum einen Fotografen auszubilden. Das heißt, wir wollen aktuell sind wir ja dabei, Fotografen, die schon ihren Stil haben und das nach außen tragen wollen, ja, die passenden Kunden zu finden.
Ja.
Aber dort wollen wir auch Fotografen, die wirklich gerade erst einsteigen, die Fotografie, das Handwerk lehren. Das heißt, wie fotografiert man wirklich richtig? Und dann dementsprechend natürlich auch die Beratung weiter ausbauen. Das heißt, nicht nur hier die 140 Quadratmeter Etage, sondern auch die zweite, dritte und vierte noch dazu. Und das alles noch größer aufziehen. Das heißt, das, was wir jetzt machen, einfach noch größer, um noch mehr den Markt dementsprechend zu beeinflussen, noch mehr Fotografen dahin zu bringen, richtige Preise zu nehmen, richtig zu fotografieren, um einfach auch dieses, wie gesagt, dieses Hobbymäßige, Preisdumpingmäßige, was einfach jetzt etabliert ist, langfristig aus dem Markt rauszunehmen.
Wir sind relativ am Ende unserer illustren Fragerunde. Vorab vielen Dank, dass du dir die Zeit nehmen konntest, dass du zugesagt hast, ein Teil von Katerfrühstück zu sein und diesmal tatsächlich am frühen Morgen. Für mich eine total neue Erfahrung. Katerfrühstück, Nomen ist Omen, in dem Falle wirklich mal so zu erleben, ohne ein Hangover zu haben, aber tatsächlich, wobei, ein kleines Hangover habe ich schon. Am Ende haben meine Gäste immer das letzte Wort und ich möchte das Wort an dich geben. Vielleicht hast du etwas, was dir am Herzen liegt, was du in die Welt geben möchtest.
Sehr gerne. Erstmal natürlich vielen Dank auch und freut mich, dass hier Katerfrühstück endlich mal auch mal wirklich ein Frühstück zum Beginn des Tages aufgenommen wurde. Das, was mir wichtig ist, ist, Leute zu inspirieren, Leute nach vorne zu bringen. Das heißt, egal was, also es sind ja nicht Fotografen und Videografen, die nur deinen Podcast hören. Es ist der Musiker, es ist der DJ, es ist die Hausfrau, es ist, weiß nicht, der Taxifahrer, egal wer. Wichtig ist einfach, das Beste aus seinem Leben zu machen. Man muss nicht das größte Business aufbauen, man muss nicht der größte Macker am Markt sein. Das Wichtigste ist, dass man selbstständig seine Ziele erfüllt, sei es darum, einfach nur gesund zu sein, sei es darum, die Familie mitzuversorgen, sei es darum, einfach ein entspanntes Leben zu führen. Aber das, was du machen willst, schau nicht nach links und rechts, sondern geh deinen Weg, ja, versuch deine Ziele zu verwirklichen. Weil wenn du letzten Endes glücklich bist, dann ist den anderen auch mitgeholfen. Weil wenn ein glücklicher Mensch da draußen weiter rumläuft, ist es auch schön, Leute in die Gesichter zu schauen da draußen, die einfach lächeln, anstatt ein trauriges Gesicht zu zeigen.
Lieber Edmund, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut, dass du die Zeit nehmen konntest. Und ich wünsche dir alles Gute, dass du genauso Vollgas geben kannst, wie du dir das wünschst und dass du deine Ziele erreichen wirst und deine Visionen verfolgen kannst. Ich danke dir, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung und dir auch alles erdenklich Gute.
Und bis bald mal in Hannover.
Ja, ich freue mich.
Tschüss. Ciao.
Ciao.
Ach, das war's schon wieder mal. Katerfrühstück, der Gedankenpodcast für wilde Freigeister, hochsensible Menschen, Künstler und Künstlerinnen und all diejenigen, die dem gesprochenen Wort anhänglich sind. Vielen Dank an meinen heutigen Gast, Edmund Retzel. Ich wollte Edmund heute ein wenig aufmachen und vielleicht ist es mir auch gelungen, denn wie es so ist mit Geschäftsleuten, die sind natürlich wie alle anderen, wir auch als Künstler, Künstlerinnen in ihrer Bubble. Und ja, umso schöner, dass wir doch ein wenig Intimität mit einbringen konnten in das Gespräch und dafür vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch Dankeschön nochmal an meinen heutigen Supporter Carmen Dahler. Alle Informationen zu dieser Sendung findest du in den Shownotes, sowohl zu Edmund Retzel, seinen Unternehmungen, als auch der Möglichkeit, Katerfrühstück zu unterstützen in der Form, dass du spenden kannst. Ich freue mich genauso auch über Anregungen, über Fragen, vielleicht auch über Kritiken, denn ich habe gelernt, ich bin kritikfähig geworden über die Jahre, auch in der Reflexion des Podcasts. So, jetzt noch ganz schnell für euch und eure Liebsten eine schöne Zeit. Vielleicht bis in 2 Wochen. Ciao.